We welcome you to the General Relief Society.
Wir heißen Sie zur allgemeinen FRV-Versammlung der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage willkommen. Wir begrüßen Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz bei dieser Versammlung hat. Er wird begleitet von seinen Ratgebern, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf. Ich heiße Julie B. Beck und bin die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Meine Ratgeberin, Schwester Sylvia H. Allred und Schwester Barbara Thompson sind ebenfalls anwesend. Wir begrüßen Elder Neil L. Anderson vom Kollegium der 12 Apostel, Elder Craig C. Christensen von den 70ern und Bischof H. David Burton, den präsidierenden Bischof der Kirche. Auf dem Podium haben auch Mitglieder des Hauptausschusses der FAV sowie die Präsidentschaften der Jungen Damen und der Primarvereinigung Platz genommen. Wir freuen uns, dass Sie an dieser historischen Versammlung teilnehmen und danken den Schwestern und Führungsbeamtinnen der FAV überall auf der Welt, die sich diesem wunderbaren Werk widmen. Die FAV feiert bald ihren 170. Geburtstag und ist schon auf über 30.000 FAV-Gruppen in mehr als 175 Ländern angewachsen. Auf der ganzen Welt gibt es keine vergleichbare Organisation. Wir danken denen, die uns bei dieser Versammlung mit Musik erfreuen. Der Chor setzt sich aus FAV-Schwestern aus Fehlen in Eagle Mountain und Saratoga Springs in Utah zusammen. Die Leitung hat Emily Wadley mit Bonnie Goodliffe und Linda Margits an der Orgel. Der Chor eröffnet die Versammlung mit dem Lied »Der Morgen naht«. Das Anfangsgebet spricht danach Schwester Barbara C. Bradshaw vom Hauptausschuss der FAV.
Oh, Our Father in heaven,
unser Vater im Himmel, wir kommen zu dir am Anfang dieser FAV-Versammlung und sind so dankbar, dass wir hier sein dürfen unter der Leitung eines Propheten. Wir sind dankbar für Präsident Monson und für Sister Monson. Und wir bitten dich, sie zu segnen und ihre Enkelkinder und Kinder. Wir sind dankbar für Präsident Eyring und Präsident Uchtdorf und wir bitten dich, dass du sie und ihre Familien segnen mögest. Wir sind dankbar für die FAV-Leitung Sister Beck, Sister Allred und Sister Thompson. Bitte segne sie in ihrem Dienst. Wir sind dir dankbar für das wiederhergestellte Evangelium und für den Propheten Joseph. Wir sind dir dankbar für die FAV, für diese weltweite Schwesternschaft, die wir fühlen. Wir sind dankbar für die glaubensstarken Schwestern auf der ganzen Welt und für die, die schon von uns gegangen sind. Wir sind dir dankbar für deinen geliebten Sohn. Wir sind so dankbar für sein Sühnopfer und bitten dich, uns zu helfen, dass wir immer an ihn denken und ihm folgen. Wir bitten dich, dass der Heilige Geist bei uns sein kann, dass wir lernen können, was du möchtest, dass wir lernen, dass unsere Zeugnisse gestärkt werden und unser Glaube zunimmt. Wir lieben dich, Vater. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you for that beautiful prayer and for the beautiful music.
Vielen Dank für dieses wunderbare Gebet und die schöne Musik. Ich freue mich, nun zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor: Süß ist dein Werk. Danach spricht Schwester Sylvia H. Allred zu uns. Im Anschluss daran spricht Schwester Barbara Thompson. Der Chor und die Anwesenden singen dann gemeinsam Seht ihr Völker, Nummer 174 im Deutschen Gesangbuch. Es ist eine Ehre, bei dieser besonderen Versammlung zu Ihnen zu sprechen. Wie schön es ist, dass wir hier zusammen sind. In meiner Arbeit als Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung sind die Schwestern der FAV mir immer mehr ans Herz gewachsen. Und der Herr hat meine Erkenntnisse darüber, wie er uns sieht und was er von uns erwartet, erweitert. Ich habe meiner Ansprache den Titel gegeben, was meine Enkelinnen hoffentlich über die FAV wissen werden. Meine ältesten Enkelinnen arbeiten fleißig am Programm Mein Fortschritt und entwickeln die Gewohnheiten und Charakterzüge einer rechtschaffenen Frau. Schon bald werden sie und ihre Altersgenossinnen die Verantwortung für die große, weltweite Gemeinschaft von Schwestern tragen. Ich hoffe, dass meine Worte Ihnen und allen anderen, die Sie lesen oder hören, ein klares Bild von dem vermitteln, was der Herr bei der Gründung der FAV für seine Töchter im Sinn hatte. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass die heutige FAV auf einem Modell der Gefolgschaft beruht, das in der Kirche schon in alten Zeiten vorhanden war. Als der Erlöser seine Kirche zur Zeit des Neuen Testaments aufrichtete, halfen die Frauen in seinem Werk tatkräftig mit. Er besuchte Martha und Maria, zwei seiner treuesten Jüngerinnen, in Marthas Haus. Als Martha ihm zuhörte und für sein Wohl sorgte, wie es üblich war, machte er sie darauf aufmerksam, dass sie mehr tun konnte. Er machte Martha und Maria bewusst, dass sie das Bessere wählen könnten, das ihnen nicht genommen werden sollte. Diese behutsame Bemerkung war die Einladung, im Werk des Herrn mitzuarbeiten. Später lesen wir im Neuen Testament von Marthas starkem Zeugnis von der göttlichen Natur des Erlösers, das uns erahnen lässt, was für einen Glauben sie hatte und wie sie ihre Gefolgschaft auffasste. Wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, erfahren wir, dass die Apostel weiter daran arbeiteten, die Kirche des Herrn aufzurichten. Wir lesen auch etwas über treue Frauen, die ihre Gefolgschaft zum Wachstum der Kirche beitrugen. Paulus sprach an Orten wie Ephesus und Philippi über Jüngerinnen Jesu. Als aber die Kirche des Herrn vom Glauben abfiel, verfiel auch dieses Modell der Gefolgschaft. Als der Herr begann, seine Kirche durch den Propheten Joseph Smith wiederherzustellen, wurden die Frauen wiederum in ein Modell der Gefolgschaft eingebunden. Wenige Monate nach der offiziellen Gründung der Kirche offenbarte der Herr, dass Emma Smith dazu eingesetzt werden sollte, in der Kirche zu führen und zu lernen, und sie wurde offiziell dazu berufen, ihrem Mann, dem Propheten, zu helfen. In dieser Aufgabe, dem Herrn beim Aufbau seines Reiches zu helfen, erhielt sie Anweisungen, wie sie an Glauben und Rechtschaffenheit zunehmen, ihre Familie und ihr Zuhause stärken und anderen dienen konnte. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass der Herr vom ersten Tag an, als das Evangelium in dieser Evangeliumszeit wiederhergestellt wurde, gläubige Frauen brauchte, die als seine Jüngerinnen mitwirkten. Ein Beispiel dafür, welch großartigen Beitrag sie leisteten, war die Missionsarbeit. Das starke Wachstum der Kirche in den Anfangstagen war deshalb möglich, weil gläubige Männer bereit waren, ihre Familie zurückzulassen, unbekannte Orte aufzusuchen und Bedrängnisse zu erleiden, um das Evangelium zu verkünden. Diese Männer wussten aber, dass ihre Mission nicht möglich gewesen wäre, ohne den tiefen Glauben und die uneingeschränkte Unterstützung der Frauen, die sich um Haus und Hof und um die Geschäfte kümmerten und für ihre Familie und die Missionare den Lebensunterhalt verdienten. Die Schwestern nahmen sich außerdem tausende Bekehrte an, die sich in Siedlungen sammelten. Sie waren dieser neuen Lebensweise, nämlich beim Aufbau des Reiches Gottes mitzuhelfen, zutiefst verpflichtet. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass der Herr den Propheten Joseph Smith dazu inspirierte, die Frauen der Kirche unter dem Priestertum nach dem Muster des Priestertums zu organisieren und sie zu lehren, wie sie an den Vorzügen, Segnungen und Gaben des Priestertums teilhaben konnten. Als die FAV offiziell gegründet wurde, war Emma Smith weiterhin berufen zu führen. Sie wurde als Präsidentin der Vereinigung ernannt und hatte zwei Ratgeberinnen, die mit ihr die Präsidentschaft bildeten. Diese Präsidentschaft wurde nicht, wie dies in Organisationen außerhalb der Kirche üblich war, durch Abstimmung ausgewählt. Vielmehr wurde sie durch Offenbarung berufen, von den Frauen, die sie führen sollte, bestätigt und von Priestertumsführern in ihr Amt eingesetzt, also durch Prophezeiung und das Händeauflegung derer, die Vollmacht dazu haben, von Gott berufen. Da sie unter dem Priestertum organisiert worden war, konnte die Präsidentschaft für ihre Arbeit Weisung vom Herrn und von seinem Propheten erhalten. Durch die Gründung der FAV konnte zudem das Vorratshaus des Herrn, nämlich Talente, Zeit und Mittel, in Weisheit und Ordnung verwaltet werden. Diese erste Gruppe von Frauen wusste, dass sie Vollmacht erhalten hatte, die Schwestern zu unterweisen, anzuregen und zu organisieren, damit sie als Jüngerinnen beim Erlösungswerk des Herrn mitwirkten. In den ersten Versammlungen erfuhren die Schwestern, welche Ziele der FAV als Leitlinie dienten: den Glauben und die Rechtschaffenheit fördern, die Familie und das Zuhause stärken, die Bedürftigen ausfindig machen und ihnen helfen. Meine Enkelin werden hoffentlich wissen, dass die Gründung der FAV eine wesentliche Rolle dabei spielte, die Heiligen auf die Vorzüge, Segnungen und Gaben, die nur im Tempel zu finden sind, vorzubereiten. Präsident Joseph Fielding Smith erklärte, dass die FAV ein wesentlicher Bestandteil des Reiches Gottes auf Erden sei und so ausgelegt ist und so betrieben wird, dass sie ihren treuen Mitgliedern hilft, ewiges Leben im Reich unseres Vaters zu erlangen. Wir können uns vorstellen, wie es für die Schwestern gewesen sein muss, in Joseph Smiths roten Backsteinladen die ersten FAV-Versammlungen zu besuchen. Gegenüber lag der Hügel, auf dem gerade der Tempel gebaut wurde, und der Prophet erklärte ihnen, dies soll eine erwählte Vereinigung sein, abgesondert von allem Bösen der Welt, auserkoren, tugendhaft und heilig. Meine Enkelinnen werden hoffentlich den Tempel so hoch schätzen wie die Schwestern der neu gegründeten FAV, die die Segnungen des Tempels als höchsten Lohn und das große Ziel jeder Frau in der Kirche betrachteten. Ich hoffe, dass meine Enkelinnen wie die damaligen FAV-Schwestern täglich danach streben, die nötige Reife zu erlangen, um heilige Tempelbündnisse zu schließen und zu halten, und dass sie im Tempel aufmerksam auf alles achten, was gesagt und getan wird. Durch die Segnung des Tempels werden sie mit Kraft ausgerüstet und empfangen den Schlüssel der Gotteserkenntnis. Die heiligen Handlungen des Priestertums, die nur im Tempel vollzogen werden, werden ihnen helfen, ihre göttlichen, ewigen Aufgaben zu erfüllen, und sie werden geloben, als treue Jüngerin zu leben. Ich bin dankbar, dass der Herr die FAV vor allem auch deshalb gründete, um den Frauen die Aufgabe zu übertragen, einander auf die größeren Segnungen des Priestertums vorzubereiten, die mit den heiligen Handlungen und Bündnissen des Tempels einhergehen. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, welch bedeutenden Einfluss und welche Möglichkeiten die weltweite Gemeinschaft von Schwestern in der FAV hat. Seit 1842 hat sich die Kirche weit über Nauvoo hinaus verbreitet. Heute gibt es die FHV in über 170 Ländern und die Schwestern sprechen mehr als 80 Sprachen. Jede Woche werden neue Gemeinden und Zweige gegründet und deren FHV wird Teil einer ständig wachsenden Gemeinschaft von Schwestern, die sich über jeden Kontinent ausbreitet. Als die FHV zahlenmäßig noch klein war und es sie vor allem in Utah gab, konnten sich ihre Führerinnen bei der Aufgabenverteilung zum Großteil auf soziale Aufgaben vor Ort und die damit verbundene FHV-Arbeit besinnen. Sie stellten vieles in Eigenarbeit her und führten Projekte durch wie den Bau von Krankenhäusern und die Einlagerung von Weizen. Diese ersten Bemühungen der FHV trugen mit dazu bei, dass ein Modell der Gefolgschaft entstand, welches heute weltweit die Regel darstellt. Heute, da die Kirche gewachsen ist, erfüllt die FHV nach wie vor ihren Zweck in jeder Gemeinde und jedem Zweig, jedem Fall und jedem Distrikt, wobei sie sich zugleich auf den ständigen Wandel in der Welt einstellt. Jeden Tag erleben FHV-Schwestern auf der ganzen Welt das gesamte Spektrum irdischer Probleme und Erfahrungen. Frauen und ihre Familie werden mit unerfüllten Erwartungen konfrontiert, mit seelischer, körperlicher oder geistiger Krankheit, mit Unglücksfällen oder dem Tod. Manche Schwestern fühlen sich einsam und sind enttäuscht, weil sie keine eigene Familie haben. Andere wiederum leiden unter den Folgen schlechter Entscheidungen, die jemand aus der Familie getroffen hat. Manche haben Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen erlebt. Andere lernen die Belastung kennen, die Sucht, Arbeitslosigkeit oder mangelnde Schul- und Berufsausbildung mit sich bringen. Alle diese Schwierigkeiten können möglicherweise den Glauben zerstören und dem Einzelnen oder der Familie die Kraft rauben. Als der Herr die Schwestern als Gemeinschaft von Jüngerinnen organisierte, war es unter anderem seine Absicht, Linderung anzubieten, von allem, was die Freude und den Fortschritt der Frau behindert. In jeder Gemeinde und jedem Zweig gibt es die FHV. Und die Schwestern können sich um Offenbarung bemühen und sie empfangen und sich mit den Priestertumsführern beraten, um einander zu stärken und an Lösungen zu arbeiten, die für ihre Familien und ihren Wohnort geeignet sind. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass sich ihre Gefolgschaft durch die FHV ausweitet und sie sich gemeinsam mit anderen der beeindruckenden und heroischen Arbeit widmen können, die der Erlöser verrichtet hat. Die Art Arbeit, die die Schwestern der Kirche heute verrichten sollen, war für den Herrn nie unbedeutend oder belanglos. Wenn sie treu sind, können sie spüren, dass er ihre Arbeit annimmt und sie vom Heiligen Geist begleitet werden. Meine Enkelinnen sollen auch wissen, dass die Gemeinschaft der Schwestern in der FHV Sicherheit, Zuflucht und Schutz bieten kann. In unserer ständig schwieriger werdenden Zeit vereinen sich die treuen FHV-Schwestern, die Familien Zions vor den schrillen Stimmen der Welt und dem räuberischen und provozierenden Einflüssen des Widersachers zu schützen. Durch die FHV erfahren sie mehr, werden gestärkt und kommt der Einfluss rechtschaffener Frauen noch weit mehr Kindern unseres Vaters zugute. Meine Enkelinnen werden hoffentlich wissen, dass die Besuchslehrarbeit ein Ausdruck ihrer Gefolgschaft und ein wichtiges Instrument ist, ihren Bündnissen treu zu sein. Dieses Element unserer Gefolgschaft sollte dem sehr nahe kommen, wie unser Erlöser gewirkt hat. In den Anfangstagen der FHV wurde in jeder Gemeinde ein Besuchskomitee damit beauftragt, festzustellen, was gebraucht wurde und Spenden zu sammeln, die an Bedürftige verteilt wurden. Im Laufe der Jahre haben die Schwestern und ihre Führungsbeamtinnen Schritt für Schritt dazugelernt und sind besser darin geworden, sich um andere zu kümmern. Es gab Zeiten, als sich manche Schwestern eher darauf konzentrierten, Besuche abzustatten, die Lektion durchzusprechen oder eine Notiz zu hinterlassen, wenn sie eine Schwester nicht antrafen. Dieses Verfahren hat den Schwestern geholfen, es sich anzugewöhnen, füreinander zu sorgen. So wie das Volk zur Zeit des Mose sich darauf konzentrierte, lange Regelwerke einzuhalten, haben sich die Schwestern der FHV zeitweise viele geschriebene und ungeschriebene Regeln auferlegt, weil sie wissen wollten, wie man sich gegenseitig stärkt. Da heute jedoch Schwestern und ihre Familien so viel Hilfe und Rettung brauchen, fordert der Vater im Himmel uns auf, eine höhere Ebene zu beschreiten und unsere Gefolgschaft zu beweisen, indem wir uns aufrichtig seiner Kinder annehmen. Im Hinblick auf dieses wichtige Ziel sind die Führungsbeamtinnen angehalten, Berichte einzufordern, die über das geistige und zeitliche Wohlergehen der Schwestern und ihrer Familien und die geleistete Hilfe Aufschluss geben. Die Besuchslehrerinnen sind aufrichtig bemüht, jede Schwester kennenzulernen und lieb zu gewinnen. Sie helfen ihr, an Glauben zuzunehmen und stehen ihr hilfreich zur Seite. Als treue Jüngerinnen des Heilands gelingt es uns immer besser, das zu tun, was er tun würde, wenn er hier wäre. Wir wissen, dass es ihm darauf ankommt, dass wir uns umeinander kümmern. Deshalb konzentrieren wir uns darauf, uns um unsere Schwestern zu kümmern und arbeiten keine Aufgabenlisten ab. Wahrer Dienst am Nächsten lässt sich viel besser an der Tiefe unserer Nächstenliebe ermessen als an einer makellosen Statistik. Wir wissen, dass wir in unserem Wirken als Besuchslehrerin erfolgreich sind, wenn unsere Schwestern sagen können, meine Besuchslehrerin hilft mir geistig zu wachsen und ich weiß, dass sich meine Besuchslehrerin wirklich für mich und meine Familie interessiert. Und wenn ich Probleme habe, hilft mir meine Besuchslehrerin, ohne dass ich sie dazu auffordern muss. Führungsbeamte, die wissen, wie wichtig es ist, anderen beizustehen, beraten und bemühen sich, Offenbarung darüber zu empfangen, wie sie die Besuchslehrerinnen aufrichten und die Besuchslehrarbeit organisieren und inspiriert ausführen sollen. Zudem ist die Besuchslehrarbeit mit dem Auftrag des Bischofs, für die Herde des Herrn zu sorgen, verbunden. Der Bischof und die FHV-Leiterin sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die Hilfe inspirierter Besuchslehrerinnen angewiesen. Durch die Arbeit der Besuchslehrerinnen kann die FHV-Leiterin Kenntnis davon haben, wie es um das Wohl jeder Schwester der Gemeinde bestellt ist und in ihrer Unterredung mit dem Bischof darüber berichten. Präsident Thomas S. Monson hat uns gesagt, wenn wir würdig sind, wenn wir mit unerschütterlichem Glauben danach streben, die uns bestimmten Aufgaben zu erfüllen und uns dabei um Inspiration vom Allmächtigen bemühen, können wir Wunder wirken. Meine Enkelinnen werden hoffentlich an Wundern teilhaben, wenn sie mithelfen, dass aus der Besuchslehrarbeit ein Modell der Gefolgschaft entsteht, das der Herr wiedererkennen wird, wenn er zurückkehrt. Diese und andere grundlegende Lehren zur FHV können meine Enkelinnen jetzt in dem Buch »Die Töchter in meinem Reich – Die Geschichte und das Werk der Frauenhilfsvereinigung« nachlesen. In diesem Buch ist das Vermächtnis der FHV und der Frauen in der Kirche festgehalten. Es wird die weltweite Gemeinschaft von Schwestern einen und sie auf die Ziele der FHV und die Lebensweise und besonderen Aufgaben eines Jüngers ausrichten. Es bezeugt, welch wichtige Rolle die Frauen in Gottes Plan des Glücklichseins spielen und ist ein unerschütterlicher Maßstab im Hinblick auf das, was wir glauben, was wir tun und was wir verteidigen. Die erste Präsidentschaft legt uns nahe, dieses Buch aufmerksam zu lesen und uns von den darin enthaltenen zeitlosen Wahrheiten und inspirierenden Beispielen anleiten zu lassen. Da Präsident Joseph F. Smith wusste, dass die Frauenhilfsvereinigung von Gott geschaffen wurde, sagte er zu den FHV-Schwestern, ihr sollt die Welt führen und vor allem die Frauen der Welt. Ihr sollt vorausgehen, sagte er, nicht hinterherlaufen. Da die Zeit der Wiederkehr des Herrn näher rückt, hoffe ich, dass meine Enkelinnen starke, gläubige Frauen werden, die die Grundsätze der FHV in die Tat umsetzen. Wenn die FHV für sie zu einer Lebensweise wird, werden sie mit anderen in Einigkeit zusammenarbeiten, um den gottgegebenen Zweck der FHV zu erfüllen. Ich habe ein Zeugnis von der wahren, wiederhergestellten Kirche Jesu Christi und bin dankbar für das Modell der Gefolgschaft, das wiederhergestellt wurde, als der Herr den Propheten Joseph Smith dazu inspirierte, die Frauenhilfsvereinigung zu gründen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Mein Mann und ich haben kürzlich Nauvoo besichtigt. Dort saßen wir auch in dem oberen Raum des roten Backsteingebäudes, wo der Prophet Joseph Smith ein Büro und ein Geschäft hatte. Wir hörten aufmerksam zu, als bei einer Führung gesagt wurde, welche historischen Ereignisse der Wiederherstellung hier stattgefunden hatten. Meine Gedanken wandten sich der Gründung der Frauenhilfsvereinigung und einigen Belehrungen zu, die die FAV-Schwestern in genau diesem Raum vom Propheten Joseph Smith empfangen hatten. Aus diesen Belehrungen wurden die fundamentalen Grundsätze, auf denen die FAV beruht. Die Ziele, den Glauben und die Familien in Zion zu stärken und die Bedürftigen ausfindig zu machen und ihnen zu helfen, waren von Anfang an festgelegt. Schon immer standen sie im Einklang mit den Ratschlägen der Propheten. In einer dieser ersten Versammlungen zitierte der Prophet Joseph Smith die Worte, die Paulus an die Korinther schrieb. In seiner machtvollen Ansprache über Nächstenliebe bezog sich Paulus auf Glauben, Hoffnung und Liebe und schloss mit den Worten: Doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Er beschrieb die Eigenschaften, die die Liebe ausmachen, nämlich: Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Zu den Schwestern hat der Prophet Joseph gesagt: Legt kein strenges Maß an, wenn ihr die Tugend eurer Mitmenschen in Betracht zieht. Eure Seele muss sich füreinander erweitern, wenn ihr es Jesus gleich tun wollt. Je mehr ihr an Unschuld und Tugend und an Güte zunehmt, desto mehr soll euer Herz sich erweitern und sich anderen zuwenden. Ihr müsst langmütig sein und die Fehler und Irrtümer der Menschheit ertragen. Wie kostbar ist die Seele des Menschen? Die Aussage in den Schriften, die Liebe hört niemals auf, wurde zum Leitgedanken der FAV, weil sie die Lehre und den Auftrag beinhaltet, den der Prophet Joseph Smith den FAV-Schwestern gegeben hatte, nämlich den Armen zu helfen und Seelen zu erretten. Diese fundamentalen Grundsätze wurden von FAV-Schwestern auf der ganzen Welt angenommen, da diese ja dem Auftrag der Frauenhilfsvereinigung entsprechen. Was ist Nächstenliebe? Wie eignen wir uns Nächstenliebe an? Der Prophet Mormon definiert Nächstenliebe als die reine Christusliebe, während Paulus erklärt, dass die Liebe das Band ist, das alles vollkommen macht. Und Nephi erinnert uns, dass der Herr Gott das Gebot gegeben hat, dass alle Menschen Nächstenliebe haben sollen, und diese Nächstenliebe ist Liebe. Wenn wir noch einmal nachlesen, wie Paulus die Liebe beschreibt, wird deutlich, dass Nächstenliebe nicht eine einmalige Handlung ist oder etwas, was man weitergibt, sondern ein Zustand oder ein Herzenszustand, gute Gefühle, die zu liebevollem Tun führen. Mormon erklärt außerdem, dass die Liebe den wahren Nachfolgern des Herrn zuteil wird und dass die Liebe diejenigen reinigt, die sie besitzen. Außerdem erfahren wir, dass die Liebe eine göttliche Gabe ist, um die wir beten und uns bemühen müssen. Wir müssen diese Liebe in unserem Herzen haben, um das celestiale Reich zu ererben. Da wir wissen, dass der Herr uns aufgefordert hat, uns mit dem Band der Nächstenliebe zu bekleiden, müssen wir überlegen, welche Eigenschaften uns helfen, Nächstenliebe zu entwickeln. Wir müssen zunächst den Wunsch haben, mehr Nächstenliebe zu erlangen und Christus ähnlicher zu werden. Der nächste Schritt ist das Gebet. Mormon ermahnt uns: Betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von dieser Liebe erfüllt werdet. Diese göttliche Liebe ist die Nächstenliebe, und wenn wir von dieser Liebe erfüllt sind, werden wir ihm gleich sein. Täglich in den Heiligen Schriften zu lesen, kann unseren Sinn auf den Heiland lenken und in uns den Wunsch wecken, mehr wie er zu sein. In meinem Büro habe ich ein Gemälde von Minerva Teichert mit dem Titel »Die Rettung des verlorenen Lammes« aufgehängt. Es zeigt den Heiland, der inmitten seiner Schafe steht und behutsam ein kleines Lamm in den Armen hält. Es hilft mir, an seine Bitte zu denken: »Weide meine Schafe«, was für mich bedeutet, für jene zu sorgen, denen ich begegne, um mich besonders der Bedürftigen anzunehmen. Der Erretter ist das vollkommene Beispiel dafür, wie man Nächstenliebe weitergibt. Während seines irdischen Wirkens zeigt er Mitleid für die Hungernden, die Sünder, die Bedrängten und die Kranken. Er war für die Armen und die Reichen da, für Frauen, Männer und Kinder, für Familien, Freunde und Fremde. Er vergab seinen Anklägern, litt für alle Menschen und starb für sie. Sein ganzes Leben lang hat auch der Prophet Joseph Smith Nächstenliebe gezeigt, indem er sich anderen mit brüderlicher Liebe und Respekt zuwandte. Er war für seine Güte, seine Zuneigung, sein Mitgefühl und seine Anteilnahme gegenüber anderen wohl bekannt. Heute dürfen wir einen Propheten haben, der die Nächstenliebe in Person ist. Präsident Thomas S. Monson ist ein Vorbild für uns und für die Welt. Er trägt den Mantel der Nächstenliebe. Er ist gütig, mitfühlend und großherzig. Ein wahrer Diener des Herrn Jesus Christus. Präsident Monson hat gesagt, Nächstenliebe bedeutet, dass man Geduld hat mit jemandem, der einen enttäuscht hat. Sie bedeutet, dass man sich nicht leicht kränken lässt. Sie bedeutet, dass man Fehler und Schwächen akzeptiert. Sie bedeutet, dass man die Menschen so nimmt, wie sie sind. Sie bedeutet, dass man hinter die Fassade blickt und auf Eigenschaften achtet, die nicht mit der Zeit verblassen. Sie bedeutet, dass man dem Drang widersteht, anderen eine bestimmte Schublade zu stecken. Wenn wir Nächstenliebe haben, sind wir bereit, anderen zu dienen und zu helfen, auch wenn es Umstände bereitet. Und zwar ohne eine Anerkennung oder Gegenleistung zu erwarten. Wir warten nicht darauf, zum Helfen eingeteilt zu werden, weil es für uns ganz natürlich ist. Wenn wir uns dafür entscheiden, gütig, fürsorglich, großherzig, geduldig, tolerant, vergebungsbereit, offen und selbstlos zu sein, stellen wir fest, dass wir voller Nächstenliebe sind. In der FAV gibt es zahllose Möglichkeiten, anderen zu dienen. Eine der besten Möglichkeiten, Nächstenliebe in die Tat umzusetzen, ist das Besuchslehren. Beim Besuchslehren haben wir vielfach die Gelegenheit, liebevoll zu sein, für andere zu sorgen und ihnen zu dienen. Wenn wir Nächstenliebe oder Liebe zum Ausdruck bringen, wird unsere Seele gereinigt und geheiligt und es hilft uns mehr, wieder Erlöser zu werden. Ich staune, wenn ich die unzähligen Beweise der Nächstenliebe sehe, die Besuchslehrerinnen jeden Tag überall in der Welt erbringen, während sie sich selbstlos der Bedürfnisse einzelner Schwestern und ihrer Familien annehmen. Diesen treuen Besuchslehrerinnen sage ich, durch diese kleinen Beweise der Nächstenliebe folgen sie dem Heiland nach und sind Werkzeuge in seinen Händen, wenn sie den ihnen anvertrauten Schwestern helfen, sich um sie kümmern, sie aufrichten, trösten, ihnen zuhören, sie ermuntern, für sie sorgen, sie belehren und stärken. Ich möchte ein paar kurze Beispiele für diese Art zu dienen aufführen. Rosa leidet schwer an Diabetes und anderen Krankheiten. Sie hat sich der Kirche vor einigen Jahren angeschlossen. Sie ist eine alleinstehende Mutter mit einem Jungen im Teenageralter. Sie muss häufig gleich mehrere Tage am Stück ins Krankenhaus. Ihre liebevollen Besuchslehrer fahren sie nicht nur dorthin, sondern sie besuchen und trösten sie im Krankenhaus, achten aber auch auf ihren Sohn, der zu Hause ist und noch zur Schule geht. Ihre Besuchslehrerinnen sind für sie Freunde und wie eine Familie. Nach den ersten paar Besuchen bei einer bestimmten Schwester stellte Kathy fest, dass die Schwester nicht lesen konnte, es aber lernen wollte. Kathy bot ihr an, ihr zu helfen, obwohl sie wusste, dass dies Zeit, Geduld und Beharrlichkeit erforderte. Emily ist eine junge Ehefrau, die nach der Wahrheit gesucht hat. Ihr Mann Michael war an Religion weniger interessiert. Als Emily krank wurde und einige Zeit ins Krankenhaus musste, brachte Carly, eine FAV-Schwester, die auch ihre Nachbarin ist, der Familie Mahlzeiten, passte auf das Baby auf, machte im Haus sauber und sorgte dafür, dass Emily ein Priestertumssegen empfing. Diese Beweise der Nächstenliebe erweichten Michael das Herz. Er beschloss, zur Kirche zu kommen und sich mit den Missionaren zu treffen. Emily und Michael ließen sich vor kurzem taufen. Die Liebe hört niemals auf. Nächstenliebe ist gütig, sucht nicht das ihre, erträgt alles, erduldet alles. Präsident Henry B. Eyring hat gesagt, in der Geschichte der FAV gibt es viele Beispiele für solch bemerkenswerten, selbstlosen Dienst. Diese Organisation besteht aus Frauen, deren Nächstenliebe einem Herzen entspringt, das sich dadurch gewandelt hat, dass sie sich für Bündnisse, die es nur in der wahren Kirche des Herrn gibt, bereit gemacht haben und diese auch halten. Ihre Nächstenliebe kommt vom Herrn und durch sein Sühnopfer. Ihr wohltätiges Handeln wird vom Beispiel des Herrn geleitet und entspringt der Dankbarkeit für das grenzenlose Geschenk seiner Barmherzigkeit und dem Heiligen Geist, den der Herr seinen Dienern schickt, damit er sie bei ihren guten Werken leite. Aus diesem Grund haben die Frauen Ungewöhnliches für andere geleistet und sind auch jetzt dazu in der Lage. Sie finden Freude darin, auch wenn viele ihrer eigenen Bedürfnisse unerfüllt bleiben. Anderen zu dienen und ihnen unsere Liebe zu zeigen, hilft uns, unsere eigenen Schwierigkeiten zu überwinden und lässt sie uns weniger problematisch erscheinen. Ich komme nun noch einmal auf die Belehrungen des Propheten Joseph Smith zu sprechen, der den Schwestern zu Beginn der Wiederherstellung gab. Er betonte die Notwendigkeit, Nächstenliebe und Wohlwollen zu üben, indem er sagte: Wenn ihr diesen Grundsätzen gerecht werdet, wie großartig und herrlich wird euer Lohn sein im celestialen Reich. Wenn ihr so lebt, wie es euer verbürgtes Recht ist, wird nichts die Engel daran hindern können, sich zu euch zu gesellen. Wie in der Anfangszeit in Nauvoo, wo die Schwestern hinausgingen und die Bedürftigen ausfindig machten und ihnen halfen, ist es auch heute. Die Schwestern im Reich Gottes sind starke Säulen geistiger Kraft und Hingabe und leisten mitfühlend Dienst. Engagierte Besuchslehrerinnen machen Besuche und sorgen füreinander. Sie folgen dem Beispiel des Heilands und handeln wie er. Alle Frauen in der FAV können von Liebe erfüllt sein, wissend, dass ihre kleinen Beweise der Nächstenliebe eine heilende Kraft für andere und für sich selbst sind. Sie erlangen die Gewissheit, dass Nächstenliebe die reine Christusliebe ist und niemals aufhört. Wenn Sie die Geschichte der Frauenhilfsvereinigung lesen, werden Sie feststellen, dass dieser wesentliche Grundsatz sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch zieht. Ich schließe mit einer Aufforderung an alle Frauen in der Kirche, nämlich dass sie um den Wunsch bitten, von dieser Gabe der Nächstenliebe erfüllt zu werden, der reinen Christusliebe. Nutzen Sie all Ihre Mittel, Gutes zu tun, Lasten leichter zu machen und Errettung denen zu bringen, denen sie begegnen, auch ihrer eigenen Familie. Der Herr wird ihre Bemühungen mit Erfolg krönen. Möge unsere Kenntnis von der großen Liebe, die der Vater und der Sohn für uns empfinden, und unser Glaube und unsere Dankbarkeit für das Sühnopfer uns bewegen, Nächstenliebe für alle unsere Mitmenschen aufzubringen und auszuüben. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Lift up thy heart and rejoice.
Hebe dein Herz empor und freue dich und halte an den Bündnissen fest, die du gemacht hast. Ich kann diese Schriftstelle nicht lesen, ohne Freude zu empfinden. Ich freue mich innerlich, wenn ich an die Verheißungen und die vielen Segnungen denke, die ich schon empfangen habe, weil ich mich bemüht habe, an den Bündnissen festzuhalten, die ich mit dem Vater im Himmel geschlossen habe. Da meine Eltern nun beide verstorben sind, musste ihr Haus dieses Jahr geräumt und zum Verkauf angeboten werden. Als meine Geschwister und ich in den letzten Monaten das Haus meiner Eltern aufräumten und alles durchsahen, sind wir auf Familiengeschichten und viele wichtige Papiere und Dokumente gestoßen. Es war faszinierend, die Lebensgeschichten und die patriarchalischen Segen meiner Eltern und Großeltern zu lesen. Ich wurde an die Bündnisse erinnert, die sie geschlossen und gehalten haben. Meine Großmutter Ellen Hanks Reimer war noch eine junge Mutter, als sie im Jahr 1912 den patriarchalischen Segen empfing. Als ich ihren Segen las, wurde ich besonders auf folgende Zeilen aufmerksam. Du wurdest vor der Grundlegung der Welt erwählt. Du bist ein erwählter Geist, um in dieser Zeit zur Erde zu kommen. Dein Zeugnis soll groß gemacht werden, und du wirst Zeugnis ablegen können. Der Zerstörer hat danach getrachtet, dich zu vernichten. Doch wenn du an deinem Gott festhältst, wird er, der Zerstörer, keine Macht haben, dir Schaden zuzufügen. Du wirst dank deiner Glaubenstreue große Macht haben, und der Zerstörer wird aufgrund deiner Rechtschaffenheit vor dir weichen. In der Stunde, der Furcht und Prüfungen über dich kommen, wird dein Herz, wenn du dich zum Gebet in deine Kammer zurückziehst, getröstet und werden dir deine Bürden genommen werden. Meiner Großmutter wurde verheißen, dass der Satan keine Macht über sie haben werde, wenn sie ihre Bündnisse einhielt und Gott nahe blieb. Sie sollte in ihren Prüfungen Trost und Hilfe erhalten. Diese Verheißungen haben sich erfüllt. Heute möchte ich erstens darüber sprechen, wie wichtig es ist, an Bündnissen festzuhalten, und zweitens über die Freude und den Schutz, die das Halten der Bündnisse mit sich bringt. Einige der Beispiele, die ich verwende, stammen aus dem Buch »Die Töchter in meinem Reich – Die Geschichte und das Werk der Frauenhilfsvereinigung«. Dieses Buch ist voller Beispiele von Frauen, denen es große Freude macht, ihre Bündnisse einzuhalten. Im Bibelwörterbuch steht, dass ein Bündnis oder Bund eine Übereinkunft zwischen Gott und dem Menschen ist. In seiner Güte legt Gott die Bedingungen fest und der Mensch willigt ein. Das Evangelium ist so eingerichtet, dass die Grundsätze und Verordnungen durch einen Bund empfangen werden, wodurch der Empfänger die Verpflichtung und Verantwortung auf sich nimmt, diese Vereinbarung einzuhalten. Wenn davon die Rede ist, an den Bündnissen festzuhalten, ist damit gemeint, dass man nicht davon abweicht. In den Heiligen Schriften lesen wir über Männer und Frauen, die Bündnisse mit Gott geschlossen haben. Gott hat genau festgelegt, was getan werden muss, um diese Bündnisse zu halten. Und wenn sie gehalten wurden, folgten die verheißenen Segnungen. Beispielsweise schließen wir durch die Taufe einen Bund mit unserem Vater im Himmel. Wir bereiten uns auf diese heilige Handlung vor, indem wir an den Herrn Jesus Christus glauben, von unseren Sünden umkehren und willens sind, den Namen Christi auf uns zu nehmen. Wir verpflichten uns, Gottes Gebote zu halten und immer an den Heiland zu denken. Wir geloben, des anderen Last zu tragen, damit sie leicht sei. Wir bezeugen, dass wir willens sind, mit den Trauernden zu trauern und diejenigen zu trösten, die Trost brauchen. Im Heiligen Tempel empfangen wir weitere heilige Handlungen und schließen weitere Bündnisse. In der Anfangszeit der Wiederherstellung war der Prophet Joseph Smith sehr darauf bedacht, dass die Heiligen die Verheißenen Segnungen des Tempels erlangten. Der Herr gebot, lass dieses Haus meinem Namen gebaut werden, damit ich darin meinem Volk meine Verordnungen offenbaren kann. Unter anderem wurde die FHV auch deshalb gegründet, weil der Herr die Absicht hatte, seine Töchter auf die größeren Segnungen des Priestertums vorzubereiten, die mit den heiligen Handlungen und Bündnissen des Tempels einhergehen. Die Schwestern in Nauvoo erwarteten die Fertigstellung des Tempels voller Freude, denn sie wussten, dass das Endowment sie aus der Finsternis in wunderbares Licht bringen würde, wie der Prophet Joseph Smith es verheißen hatte. Über 5000 Heilige strömten nach der Weihung zum Nauvoo-Tempel, um das Endowment und die Siegelung zu empfangen, ehe sie sich in Salzital aufmachten. Präsident Brigham Young und viele Führer der Kirche sowie Tempelarbeiter brachten Tag und Nacht damit zu, im Tempel zu arbeiten, damit dieses wichtige Werk für die Heiligen verrichtet werden konnte. Unsere Bündnisse stützen uns sowohl in guten als auch in schwierigen Zeiten. Präsident Boyd K. Packer hat uns erneut bewusst gemacht, wir sind ein Bundesvolk. Wir gehen das Bündnis ein, alles, was uns an Zeit und Geld und Fähigkeiten zur Verfügung steht, kurz alles, was wir sind und haben, im Interesse des Reiches Gottes auf der Erde einzusetzen. Einfach ausgedrückt, wir geloben, Gutes zu tun. Wir sind ein Bundesvolk und der Tempel ist der Mittelpunkt unserer Bündnisse, deren Quelle. Auch in den Schriften werden wir daran erinnert, und dies soll unser Bund sein. Wir wollen nach allen Verordnungen des Herrn wandeln. Wenn wir an unseren Bündnissen festhalten, werden wir reich gesegnet. Im Buch Mormon lesen wir die Rede König Benjamins. Er verkündete seinem Volk, Jesus Christus, dass er zur Welt kommen und aller Art Bedrängnisse erleiden werde. Er erklärte dem Volk, dass Christus für die Sünden aller Menschen sühnen werde und dass sein Name der einzige Name sei, wodurch dem Menschen Errettung zuteil werden könne. Nachdem sie solche wunderbaren Worte gehört hatten, demütigten sich die Menschen und wünschten sich von ganzem Herzen, von Sünde frei zu sein und gereinigt zu werden. Sie kehrten um und bekannten sich zu ihrem Glauben an Jesus Christus. Sie schlossen Bündnisse mit Gott, dass sie seine Gebote befolgen wollten. Der Geist des Herrn kam über sie, und sie wurden von Freude erfüllt und empfingen Vergebung für ihre Sünden und hatten Frieden im Gewissen wegen des überaus großen Glaubens, den sie an Christus hatten. Welche Freude man empfindet, wenn man treu die Gebote Gottes hält und anderen sein Evangelium nahebringt, wird auch durch Ammon deutlich. Ammon und seine Brüder waren maßgeblich daran beteiligt, dass Tausende von Menschen zu Christus gekommen sind. Mit diesen Worten beschreibt Ammon, was er empfindet, nachdem so viele Menschen durch die Taufe einen Bund mit Gott geschlossen haben. Welch großen Grund haben wir doch, uns zu freuen? Meine Freude ist voll, ja, mein Herz will überfließen vor Freude und ich freue mich an meinem Gott. Ich kann auch nicht den kleinsten Teil dessen sagen, was ich empfinde. Niemals hat es Männer gegeben, die so viel Grund gehabt haben, sich zu freuen wie wir. Heilige Bündnisse zu schließen und zu halten, befähigt uns dazu, den Heiligen Geist bei uns zu haben. Dies ist der Geist, der dir die Seele mit Freude erfüllen wird. Der Zweite Weltkrieg stürzte viele Menschen auf der Welt in großes Leid. Die Heiligen in Deutschland ertrugen viele Prüfungen. Eine treue FAV-Leiterin in Stuttgart war Schwester Maria Speidel. Über ihre Prüfungen berichtete sie: Unser Vertrauen in den Herrn und unser Zeugnis von seiner Kirche waren unsere Stütze. Voll Freude singen wir die Lieder Zions und setzen unser Vertrauen in den Herrn. Er macht alles gut. Abermals empfanden Mitglieder trotz enormer Schwierigkeiten Freude, als sie ihre Bündnisse einhielten. Sarah Rich war eine rechtschaffene Frau, die in Nauvoo lebte und berufen wurde, im Tempel zu arbeiten, ehe die Heiligen aus der Stadt vertrieben wurden. Über die den Tempelbündnissen zu verdankenden Segnungen sagte sie: Zahlreich waren die Segnungen, die wir im Haus des Herrn empfangen hatten, und sie brachten uns Freude und Trost inmitten all unserer Sorgen und befähigten uns, auf Gott zu vertrauen, da wir wussten, dass er uns bei der Reise ins Unbekannte, die uns bevorstand, leiten und stützen würde. Zuvor hatten die Heiligen den Kirtland-Tempel errichtet und viele hatten an der Weihung teilgenommen. Nach der Weihung wurde der Tempel vom Herrn angenommen. Der Herr sagte ihnen, sie könnten sich infolge der Segnungen, die seinem Volk auf das Haupt ausgegossen werden sollte, sehr freuen. Mit dem Bau von immer mehr heiligen Tempeln weltweit habe ich gesehen, wie die Mitglieder in ihrem Leben gesegnet werden. 2008 entdeckte ich Freude in den Gesichtern eines Ehepaares aus der Ukraine, als es mir erzählte, dass es nach Freiberg fahren werde, um die Tempelverordnungen zu empfangen. Diese treuen Mitglieder waren auf dem Hin- und Rückweg jeweils 27 Stunden mit dem Bus unterwegs und konnten daher nicht oft zum Tempel kommen. Sie freuten sich sehr darauf, dass der Kiew-Tempel in der Ukraine bald fertig sein würde und sie dann viel öfter in den Tempel gehen konnte. Dieser Tempel ist nun in Betrieb und Tausende erfreuen sich seiner Segnungen. Als ich die Lebensgeschichte meiner Großmutter las, erkannte ich, wie sehr sie sich über ihre Bündnisse freute. Sie ging so gerne in den Tempel, um die heiligen Handlungen für Tausende zu vollziehen, die verstorben waren. Das war ihre Lebensaufgabe. Sie war über 20 Jahre lang Tempelarbeiterin im Mentor-Utah-Tempel. Sie schreibt, dass sie oftmals auf wundersame Weise geheilt wurde, damit sie ihre Kinder großziehen und anderen dienen konnte, indem sie Arbeit im Tempel für sie verrichtete. Eines wussten wir Enkelkinder ganz sicher über Oma Reimer. Sie war eine rechtschaffene Frau, die ihre Bündnisse einhielt und wollte, dass wir dasselbe tun. Wenn jemand nach unserem Tod unsere Sachen durchsieht, wird er dann Belege dafür finden, dass wir unsere Bündnisse eingehalten haben? Unser lieber Prophet, Präsident Thomas S. Monson, sagte bei der letzten Generalkonferenz: Wenn Sie und ich zum Heiligen Haus Gottes gehen und uns der Bündnisse erinnern, die wir darin schließen, werden wir besser imstande sein, jede Prüfung zu ertragen und jede Versuchung zu überwinden. An diesem heiligen Zufluchtsort finden wir Frieden. Wir werden erneuert und gestärkt. Noch einmal, hebe dein Herz empor und freue dich und halte an den Bündnissen fest, die du gemacht hast. Bündnisse einzuhalten bedeutet wahre Freude und glücklich sein. Es bringt Trost und Frieden. Es ist ein Schutz vor dem Bösen in der Welt. Bündnisse einzuhalten hilft uns in Zeiten, wenn wir geprüft werden. Ich bezeuge, wenn wir Glauben an Christus haben und an unseren Bündnissen festhalten, empfangen wir die Freude, von der in den Heiligen Schriften die Rede ist und die von den Propheten in diesen letzten Tagen verheißen wurde. Liebe Schwestern, ich habe Sie sehr lieb und hoffe, dass Sie diese große Freude verspüren. Im Namen Jesu Christi. Amen. Wir danken dem Chor und den übrigen Musikern für ihre Mitwirkung und allen, die bei der Vorbereitung dieser Versammlung mitgeholfen haben. Wir haben nun die Ehre, von Präsident Dieter F. Uchtdorf, dem zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten singt der Chor: O Fülle des Heiles. Schwester Sandra Rogers vom Hauptausschuss der FHV spricht dann das Schlussgebet. Präsident Uchtdorf.
Meine lieben Schwestern, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein. Ich freue mich immer auf diese jährliche allgemeine FHV-Versammlung und die Ansprachen, die hier gehalten werden. Danke, Schwestern. Es ist mir eine besondere Ehre, ebenfalls ein paar Gedanken im Auftrag von Präsident Monson an die Schwestern in der Kirche zu richten. Vor einiger Zeit spazierte ich mit meiner Frau und unserer Tochter durch einen wunderschönen Garten. Ich staunte über die Pracht und Schönheit von Gottes Schöpfung. Und dann entdeckte ich zwischen all den herrlichen Blüten eine winzige Blume. Ich kenne ihren Namen, da ich sie schon als Kind ins Herz geschlossen habe. Sie heißt Vergissmeinnicht. Ich weiß eigentlich gar nicht so recht, warum mir diese kleine Blume all die Jahre so viel bedeutet hat. Man wird nicht gleich auf sie aufmerksam, zwischen den größeren und auffälligeren Blumen übersieht man sie leicht. Und doch ist sie genauso schön, mit ihrer intensiven Farbe, die aussieht wie ein strahlend blauer Himmel. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich sie so mag. Und es steckt eine ergreifende Bitte in ihrem Namen. Nach einer deutschen Legende war Gott gerade damit fertig, alle Pflanzen zu benennen, als eine sich meldete, die keinen Namen abbekommen hatte. Mit piepsiger Stimme rief sie: Vergiss mein nicht, o Herr. Und Gott erwiderte, dass dies fortan ihr Name sein sollte. Heute möchte ich diese kleine Blume als Metapher verwenden. Die 5 Blütenblätter des kleinen Vergissmeinnichts lassen mich an 5 Sachen denken, die wir nicht vergessen, wenn wir klug sind. Erstens, vergessen Sie nicht, mit sich selbst Geduld zu haben. Ich möchte Ihnen etwas sagen, und ich hoffe, dass Sie es richtig auffassen. Gott weiß sehr wohl, dass Sie und ich nicht vollkommen sind. Ich möchte das noch erweitern. Gott weiß auch sehr wohl, dass die Menschen, von denen Sie meinen, sie seien vollkommen, es gar nicht sind. Und doch investieren wir so viel Zeit und Energie darin, uns mit anderen zu vergleichen. Für gewöhnlich vergleichen wir unsere Schwächen mit ihren Stärken. Das führt dann dazu, dass wir an uns selbst Erwartungen stellen, die wir nicht erfüllen können. Und so kommt es, dass wir uns über unsere Leistungen niemals freuen, weil sie im Vergleich zu dem, was ein anderer macht, so gering erscheinen. Jeder hat Stärken und Schwächen. Es ist schön, dass Sie Stärken haben. Es gehört aber auch zum Erdenleben dazu, dass Sie Schwächen haben. Gott möchte uns helfen, letzten Endes all unsere Schwächen in Stärken zu verwandeln. Er weiß aber auch, dass dies ein langfristiges Ziel ist. Er möchte, dass wir vollkommen werden, so wie er es ist. Und wenn wir auf dem Weg bleiben, den ein Jünger zu gehen hat, werden wir es eines Tages auch sein. Und darüber haben wir ja heute schon wunderbare Botschaften gehört. Aber es ist in Ordnung, wenn Sie noch nicht so weit sind. Machen Sie weiter, aber hören Sie auf, sich selbst zu bestrafen. Liebe Schwestern, viele von Ihnen haben unendlich viel Mitgefühl und Geduld mit den Schwächen anderer. Vergessen Sie nicht, auch mit sich selbst Mitgefühl und Geduld zu haben. Seien Sie bis dahin dankbar für die kleinen Erfolge zu Hause, in Ihrer Familie, bei Ihrer Ausbildung und bei Ihrem Einkommen, bei Ihrem Beitrag in der Kirche und bei Ihrer persönlichen Entwicklung. So wie das Vergissmeinnicht erscheinen Ihnen diese Erfolge vielleicht klein und werden von anderen womöglich gar nicht bemerkt. Aber Gott bemerkt sie. Und für ihn sind sie nicht klein. Wenn für Sie nur eine vollkommene Rose oder eine umwerfende Orchidee einen Erfolg darstellt, verpassen Sie womöglich einige der schönsten Augenblicke im Leben. Ein Beispiel, darauf zu bestehen, dass Sie jede Woche einen Bilderbuch-Familienabend haben, auch wenn Sie und Ihre Familie darunter leiden müssen, ist vielleicht nicht die beste Wahl. Überlegen Sie lieber, was können wir als Familie zusammen machen, was uns Freude macht, uns den Heiligen Geist spüren lässt und uns näher zusammenbringt. So ein Familienabend mag vielleicht vom Programm und der Ausführung her schlicht sein, aber er könnte langfristig viel mehr bewirken. Unsere Reise zur Vollkommenheit ist lang. Aber wir können selbst bei den kleinsten Schritten Wunder und Freude entdecken. Zweitens, vergessen Sie nicht den Unterschied zwischen einem nützlichen und einem unnützen Opfer. Ein annehmbares Opfer besteht darin, dass wir etwas Gutes aufgeben, um etwas von noch viel größerem Wert zu erlangen. Auf ein wenig Schlaf zu verzichten, um ein Kind zu trösten, das gerade einen Albtraum hatte, ist ein nützliches Opfer. die ganze Nacht aufbleiben und die eigene Gesundheit gefährden, um ein perfektes Accessoire für die Sonntagskleidung der Tochter anzufertigen, ist vielleicht kein so nützliches Opfer. Etwas Zeit für das Schriftstudium oder für die Unterrichtsvorbereitung aufzuwenden, ist ein nützliches Opfer. Viele Stunden damit zu verbringen, den Titel der Lektion auf selbstgemachte Topflappen für jeden Schüler in ihrer Klasse zu sticken, ist vielleicht weniger nützlich. Jeder Mensch und jede Situation ist anders. Und was für den einen ein nützliches Opfer ist, kann für jemand anders ein unnützes sein. Wie können wir unterscheiden, was für uns nützlich oder unnütz ist? Wir können uns fragen, widme ich meine Zeit und meine Kraft den Dingen, die am wichtigsten sind? Es gibt so viel Gutes, was man tun könnte, aber wir können nicht alles schaffen. Auf ewige Sicht freut es den Vater im Himmel am meisten, wenn wir etwas Gutes für etwas weitaus Besseres opfern. Manchmal kann das sogar bedeuten, dass wir uns um ein kleines, aber schönes Vergissmeinnicht kümmern und nicht um einen großen Garten mit exotischen Blüten. Drittens, vergessen Sie nicht, jetzt glücklich zu sein. In dem bekannten Kinderbuch Charlie und die Schokoladenfabrik versteckt der geheimnisvolle Fabrikant Willy Wonka goldene Eintrittskarten in 5 Schokoladentafeln und erklärt, wer so eine Karte findet, würde eine Führung durch die Fabrik gewinnen und sein Leben lang Schokolade geliefert bekommen. Auf jeder goldenen Karte steht diese Nachricht: Guten Tag und herzlichen Glückwunsch zu deiner goldenen Eintrittskarte. Es gibt Sagenhaftes zu entdecken. Viele wunderbare Überraschungen erwarten dich. Geheimnisvolle und fabelhafte Überraschungen werden dich entzücken, erstaunen und verblüffen. In dieser bekannten Kindergeschichte wollen Menschen überall auf der Welt unbedingt eine goldene Eintrittskarte finden. Einige glauben, ihr ganzes künftiges Glück hinge davon ab, ob sie eine solche goldene Eintrittskarte in die Hände bekommen. Vor lauter Erwartung vergessen die Menschen die einfache Freude, die sie zuvor an einer Tafel Schokolade hatten. Die Schokolade als solche stellt nun eine herbe Enttäuschung dar, wenn in der Packung keine goldene Karte steckt. Auch heute warten unzählige Menschen auf ihre goldene Eintrittskarte. Eine Eintrittskarte, die Sie für den Schlüssel zu dem Glück halten, von dem Sie schon immer geträumt haben. Für einige wäre die goldene Eintrittskarte eine vollkommene Ehe. Für andere ein Zuhause wie auf dem Titelblatt einer Zeitschrift oder vielleicht ein Leben ohne Stress und Sorgen. Rechtschaffene Wünsche zu haben, ist ja nicht falsch. Wir hoffen und trachten nach allem, was tugendhaft oder liebenswert ist, was guten Klang hat oder lobenswert ist. Wir haben aber dann ein Problem, wenn wir unser Glück auf Eis legen, solange wir auf irgendein künftiges Ereignis warten, unsere goldene Eintrittskarte. Eine Frau wünschte sich mehr als alles andere, einen rechtschaffenen Priestertumsträger im Tempel zu heiraten und Mutter und Ehefrau zu sein. Sie hatte ihr Leben lang davon geträumt. Ach, was für eine wunderbare Mutter und liebevolle Ehefrau sie doch sein würde. Bei ihr daheim würden Liebe und Freundlichkeit herrschen. Nie würde ein böses Wort fallen. Das Essen würde niemals anbrennen. Und ihre Kinder würden nicht mit ihren Freunden herumhängen wollen, sondern lieber die Abende und die Wochenenden mit Mama und Papa verbringen. Das war ihre goldene Eintrittskarte. Das war es, wovon, wie sie meinte, ihr ganzes Leben abhing. Das war es, was sie sich von allem auf der Welt am sehnlichsten wünschte. Aber es geschah nie. Im Laufe der Jahre zog sie sich immer mehr zurück. Sie wurde verbittert und sogar zornig. Sie konnte nicht begreifen, warum Gott ihr diesen redlichen Wunsch nicht erfüllt hatte. Sie war Grundschullehrerin. Und da sie den ganzen Tag lang mit Kindern zusammen war, wurde sie ständig daran erinnert, dass sie ihre goldene Eintrittskarte nie erhalten hatte. Die Jahre vergingen, ihre Enttäuschung wuchs und sie zog sich immer mehr zurück. Die Leute waren nicht gern mit ihr zusammen und mieden sie, so gut es ging. Sie ließ ihren Frust sogar an den Kindern in der Schule aus. Sie verlor die Beherrschung und schwankte zwischen Wutanfällen und verzweifelter Einsamkeit hin und her. Das Tragische an dieser Geschichte ist, dass diese gute Frau vor lauter Enttäuschung, dass sie keine goldene Eintrittskarte bekommen hatte, gar nicht die Segnungen erkannte, die sie hatte. Sie hatte zu Hause keine Kinder, aber sie war im Klassenzimmer von Kindern umgeben. Sie hatte keine Familie bekommen, aber der Herr hatte ihr eine Gelegenheit verschafft, die nur wenige haben. Sie hatte die Chance, als Lehrerin einen nachhaltig guten Einfluss auf hunderte Kinder auszuüben. Was können wir daraus lernen? Wenn wir den ganzen Tag lang auf herrliche Rosen warten, können wir die Schönheit und das Wunder der kleinen Vergissmeinnichts übersehen, die uns überall umgeben. Das soll nicht heißen, dass wir die Hoffnung aufgeben oder unsere Ziele niedriger stecken sollen. Hören Sie nie auf, nach dem Besten zu streben, was in Ihnen steckt. Hören Sie nie auf, für all Ihre rechtschaffenen Herzenswünsche zu hoffen. Aber verschließen Sie nicht die Augen und das Herz vor der einfachen und anmutigen Schönheit der alltäglichen, gewöhnlichen Augenblicke, die ein reiches, erfülltes Leben ausmachen. Die glücklichsten Menschen, die ich kenne, sind nicht diejenigen, die ihre goldene Eintrittskarte gefunden haben, sondern jene, die auf ihrem Weg zu erstrebenswerten Zielen die schönen und kostbaren alltäglichen Momente erkennen und zu schätzen wissen. Sie sind es, die jeden Tag ihres Lebens dankbar sind und staunen, als ob sie einen Teppich weben würden. Sie sind es, die wahrhaft glücklich sind. Viertens, vergessen Sie nicht das Warum im Evangelium. Manchmal übersehen wir im täglichen Einerlei unabsichtlich einen entscheidenden Aspekt im Evangelium Jesu Christi, so wie man ein schönes, zartes Vergissmeinnicht übersehen kann. Im eifrigen Bestreben, all die Pflichten und Aufgaben zu erfüllen, die wir als Mitglieder der Kirche so haben, betrachten wir manchmal das Evangelium als eine lange Liste mit Aufträgen, die wir auf unserer ohnehin schon unendlich langen Aufgabenliste unterbringen müssen. Ein Zeitfenster, das wir irgendwie in unseren vollen Terminkalender einbauen müssen. Wir sind darauf fixiert, was der Herr von uns möchte und wie wir es erreichen können, vergessen aber manchmal, warum wir es tun. Meine lieben Schwestern, das Evangelium Jesu Christi ist keine Pflichtübung. Es ist ein Weg, den unser liebevoller Vater festgelegt hat und der uns zu Glück und Frieden in diesem Leben und Herrlichkeit und unbeschreiblicher Erfüllung im nächsten Leben führt. Das Evangelium ist ein Licht, das das irdische Leben durchdringt und den Weg vor uns erleuchtet. Es ist zwar notwendig, das Was und das Wie im Evangelium zu verstehen, doch das ewige Feuer und die Erhabenheit des Evangeliums entspringen dem Warum. Wenn wir verstehen, warum unser Vater im Himmel uns dieses Muster für unser Leben gegeben hat, wenn wir daran denken, warum wir uns verpflichtet haben, es zu einem grundlegenden Teil unseres Lebens zu machen, ist das Evangelium keine Belastung mehr, sondern es wird eine Freude und eine Wonne. Es wird uns kostbar und süß. Richten wir auf unserem Weg eines Jüngers nicht die Augen auf den Boden und unsere Gedanken nur auf die Aufgaben und Pflichten, die vor uns liegen. Gehen wir diesen Weg nicht, ohne die Schönheit der herrlichen irdischen und geistigen Landschaften zu sehen, die uns umgeben. Liebe Schwestern, achten Sie auf die Erhabenheit, die Schönheit und die belebende Freude, die das Warum im Evangelium Jesu Christi bringt. Das Was beim Gehorsam bestimmt den Weg und hält uns auf dem rechten Pfad. Das Warum beim Gehorsam heiligt unser Tun, verwandelt etwas Schlichtes in etwas Erhabenes. Es macht aus den kleinen Beweisen unseres Gehorsams heilige Beweise unserer Weihung. Fünftens, vergessen Sie nicht, dass der Herr Sie liebt. Wenn ich mir als Kind so ein kleines Vergissmeinnicht ansah, fühlte ich mich manchmal wie diese Blume, klein und unbedeutend. Ich fragte mich, ob meine Familie oder mein Vater im Himmel mich einmal vergessen würden. Jetzt, Jahre später, kann ich liebevoll und mitfühlend auf diesen kleinen Jungen zurückblicken. Ich weiß jetzt, ich wurde niemals vergessen. Und ich weiß noch etwas. Als ein Apostel unseres Meisters Jesus Christus verkünde ich mit aller Gewissheit und Überzeugung meines Herzens, Sie werden es auch nicht. Sie werden nicht vergessen. Schwestern, wo Sie sein mögen, wie dunkel Ihre Tage auch sein mögen, Sie werden nicht vergessen. Wie finster es auch ist, wie unbedeutend Sie sich fühlen mögen, wie tief Sie auch im Schatten zu stehen meinen, Ihr Vater im Himmel hat Sie nicht vergessen. Ja, er liebt Sie mit grenzenloser Liebe. Denken Sie nur, das erhabenste, mächtigste und herrlichste Wesen im Universum kennt Sie und denkt an Sie. Sie werden geliebt von einem König, der über unendlichen Raum und immerwährende Zeit herrscht. Er, der die Sterne erschaffen hat und Sie kennt, kennt Sie und weiß Ihren Namen. Sie sind die Töchter seines Reiches. Der Psalmist schrieb, sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Gott liebt sie, Schwestern, weil sie sein Kind sind. Er liebt sie, obwohl sie sich vielleicht manchmal einsam fühlen oder Fehler machen. Die Liebe Gottes und die Kraft des wiederhergestellten Evangeliums sind erlösend und befreiend. Sie brauchen nur seine göttliche Liebe in ihr Leben lassen. Sie kann jede Wunde verbinden, jeden Schmerz heilen und jedes Leid lindern. Meine lieben FAV-Schwestern, Sie sind dem Himmel näher, als Sie denken. Sie sind zu mehr bestimmt, als Sie auch nur erahnen können. Nehmen Sie weiter an Glauben und Rechtschaffenheit zu. Nehmen Sie das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi als Ihre Lebensart an. Würdigen Sie das Geschenk, in dieser großartigen Kirche aktiv zu sein. Schätzen Sie das Geschenk, in der so segensreichen FAV zu dienen. Stärken Sie weiterhin das Zuhause und die Familie. Machen Sie weiterhin diejenigen ausfindig, die Hilfe von Ihnen und vom Herrn brauchen, und helfen Sie ihnen. Schwestern, dieses kleine Vergissmeinnicht hat etwas Inspirierendes und Erhabenes an sich. Ich hoffe, es wird zu einem Symbol für die kleinen Dinge, die Ihr Leben mit Freude erfüllen und es schön machen. Vergessen Sie nie, dass Sie mit sich selbst Mitgefühl und Geduld haben müssen, dass manche Opfer besser sind als andere und dass Sie nicht auf eine goldene Eintrittskarte warten müssen, um glücklich zu sein. Vergessen Sie bitte nie, dass das Warum im Evangelium Jesu Christi Sie inspirieren und aufrichten wird. Und vergessen Sie nie, dass Ihr Vater im Himmel Sie kennt, liebt und im Herzen trägt. Danke, dass Sie so sind, wie Sie sind. Danke für die zahllosen Liebesbekundungen und die Dienste, die Sie so vielen erweisen. Danke für alles, was sie noch tun werden, um die Freude des Evangeliums Jesu Christi den Familien, der Kirche, ihren Nachbarn und den Völkern der Welt zu bringen. Schwestern, wir haben Sie lieb. Ich bete darum und segne Sie, dass Sie niemals vergessen, dass Sie eine wahrhaft kostbare Tochter in Gottes Reich sind. Im heiligen Namen unseres geliebten Erlösers Jesus Christus. Amen.
Our beloved Heavenly Father,
unser lieber Vater im Himmel, an vielen Orten haben wir uns für diese FAV-Versammlung versammelt und wir geben dir Dank für die Wiederherstellung des Evangeliums, für die Wiederherstellung der Priestertumsschlüssel, für die Wiederherstellung der Organisation für deine Töchter. Wir sind dankbar für die Schwestern überall auf der Welt, in jedem Land und in jeder Familie, die die Wahrheit gefunden haben und die sich sehr bemühen, dein Wort zu tun und dein Werk aufzubauen und dein Werk zu verbreiten und Schwestern Lasten abzunehmen. Vater, wir danken dir für die erste Präsidentschaft und für den Rat, den wir von ihm bekommen. Wir danken dir für die Wiederherstellung der Priestertumsbündnisse. Vater, wir sind gedemütigt, demütigen uns vor dir für das Vertrauen, das du in uns, deine Töchter, setzt. Und wir geben unser Herz auf den Altar, sodass wir die Dinge tun können, die du von uns erwartest. Wir danken dir für deinen Sohn und für sein Sühnopfer, sodass wir unsere Schwächen überwinden können, und danken dir für die Kraft, die wir durch das Sühnopfer bekommen haben. Vater, heute Abend danken wir dir für den Rat, den wir von Präsident Uchtdorf bekommen haben, damit wir über uns hinaus wachsen können und als Licht in der Welt scheinen können. Wir bitten dich, dass du uns in unserem Leben segnen mögest, und wir danken dir für jede Segnung, die du uns gibst, und drücken unsere Liebe aus. Im Namen Jesu Christi. Amen.